Well, if you're going to VidCon this summer, I'll be there, and we can turn up together and not have sex.
Ja, das habe ich heute Vormittag aufgenommen bei YouNow, einem Portal, mit dem jeder live ins Internet senden kann. Ein Junge, vielleicht 17 Jahre, sitzt da in seinem Zimmer vor seinem Rechner und singt zur Gitarre für ein anderes Mädchen, das irgendwo anders auf ihrem Bett sitzt und auch sich selbst live ins Internet überträgt mit ihrem Rechner im Chat. Daneben, neben dem Video, rauschen die Heiratsanträge für den Jungen durch und ein Flirt ist zu beobachten zwischen Jugendlichen live im Internet. Herzlich willkommen zum Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur im Deutschlandradio Kultur. Am Mikrofon ist Philipp Banse. Das heißt, wir haben ein Thema, eine Stunde lang. Und das Thema ist heute Video im Netz. Das boomende Netzmedium schlechthin. YouTube ist jetzt gut 10 Jahre alt. Niemand auf der Welt hat ein größeres Videoangebot als YouTube, aber YouTube kann längst nicht mehr alle Ansprüche erfüllen. Facebook hat in den USA mittlerweile mehr Videoaufrufe als YouTube. Dazu kommen Twitter, Snapchat, Vine und Twitch. Dutzende Dienste bieten völlig unterschiedliche Videoformate an. Wo stehen wir mit dieser Webvideolandschaft? Welche Plattformen sind da? Wie unterscheiden sie sich? Welche Nutzer bedienen sie? Und vor allen Dingen, was da entstehen daraus für Erzählformate? Das werden wir diskutieren in der nächsten knappen Stunde. Zu Gast bei mir im Studio sind Anna Moll. Sie arbeitet als Produzentin bei den UFA Labs in Potsdam und hat einen eigenen Kanal, der nennt sich Anna Molly. Ganz herzlich willkommen, Anna.
Hallo, Philipp.
Dann sitzt daneben Christina Maria Schollerer. Sie ist Dozentin an der FH-Fachhochschule, heißt das, ne? Potsdam. Und hat dort einen MOOC gemacht, also ein Massive Online
Open Online Course.
Genau, ja. So. MOOC und zum Thema Future of Storytelling, also die Frage, wie geht das so mit dem Erzählen weiter im Netz? Christina, ganz herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Und aus Mainz zugeschaltet ist Janis Kuchertz, bloggt unter netzfeuilleton.de, Magazin für Medienwandel, hat einen kleinen YouTube-Kanal und ist als freier Redakteur im Social Media Team des ZDF beschäftigt. Janis, ganz herzlich willkommen. Auch dir in der Sendung.
Hallo, ich freue mich.
Jetzt in der ersten Runde würde ich euch gerne alle mal so ein bisschen zu Wort kommen lassen, damit ihr mal so ein bisschen erzählt, was ihr denn so mit Video im Netz zu tun habt, wie euer Blick da drauf ist. Vielleicht fangen wir mit dir an, Anna. Du hast einen YouTube-Kanal und arbeitest beim UFA Lab. Vielleicht fangen wir mal mit deinem YouTube-Kanal an. Was treibst du da so?
Mein YouTube-Kanal, den gibt es eigentlich noch gar nicht so lange. Ich entwickle eigentlich ganz, ganz viele Konzepte für YouTuber, für deren Kanäle und bin da irgendwann so ein bisschen an meine kreativen Grenzen gestoßen und dachte mir, ey, du hast so viele Ideen, die musst du jetzt einfach mal selber in die Tat umsetzen und habe halt meinen eigenen Kanal gegründet. Und darauf mache ich im Prinzip alles, worauf ich gerade Lust habe. Das ist aber für mich sehr wichtig, dass im Prinzip diese Sachen sehr oft irgendwie einen politischen Hintergrund haben, einen philosophischen Hintergrund haben. Also ich mache dort unter anderem, ich habe zum Beispiel eine Reihe, die heißt Fantasiegeschichten, ja, die im Prinzip einfach nur Geschichten sind, die ich mir ausgedacht habe, die montageartig mit Bildern unterlegt werden und die aber auch oft, sehr, sehr oft, vielleicht merken das manche gar nicht so richtig, einen gesellschaftlichen Unterton haben. Und ansonsten habe ich gerade ein Video gemacht, das heißt Meet a Muslim für die UGH-Kampagne, die ich mitgemanagt habe aus einer Facebook-Gruppe gemeinsam mit 30 anderen YouTubern.
Was ist UGH-Kampagne? Muss man mal kurz.
UGH heißt YouTuber gegen Hass. Es war im Januar eine Kampagne aus einer Facebook-Gruppe aus ungefähr 30 Wissens-YouTubern entstanden ist. Und in dieser Kampagne haben im Prinzip innerhalb einer Woche, in einer Aktionswoche, 30 YouTuberinnen ein Video zu dem Thema Fremdenhass, Ausgrenzung, Homophobie auf ihrem Kanal veröffentlicht. Das hat eine ziemlich große öffentliche Debatte ausgelöst und der Auslöser dafür war natürlich auch sowas wie Pegida oder Hugesa, aber auch sehr, sehr viel extremistisches Gedankengut, was wir unter unseren Videos im Netz finden.
Genau, ich kann das ja mal spielen, wir können ja mal reinhören. Dieses Video, was du gemacht hast, Meet a Muslim, gehst du im Prinzip mit der Kamera durch die Straßen in Neukölln, filmst dich zum Teil, gehst auch in Läden rein und sprichst ja mit Menschen, genau. Und hast das zusammengestellt. Du hast auch einen journalistischen Hintergrund, ne?
Also ich habe Fernsehproduktion und Journalistik studiert und war mal bei der ARD, aber ich habe jetzt kein Volo oder irgendwas, ne?
Wunderbar.
Muss ja nicht.
Okay, und sag mal, was macht ihr bei der UFA? Was ist das, UFA Lab? Was macht ihr da konkret?
Also das UFA Lab ist der digitale Produktionsarm der UFA Film- und TV-Produktion. Ich bin dort Creative Producerin, das heißt, ich entwickle Konzepte hauptsächlich für YouTube, aber auch Transmedia-Konzepte.
Also ihr hättet sowas wie den Online-Kanzler, glaube ich.
Wir haben den YouTube-Kanzler, wir haben Reputation gemacht.
Und Reputation TV, da können wir nachher noch mal sagen, da ging es darum, so Rapper zu finden, also wo sich Leute selber mit ihren Raps vorstellen konnten und dann eben gewählt wurden. Da kommen wir aber nachher nochmal drauf zurück, wenn wir über die Formate reden. Janis, du bist in der Online-Redaktion beim ZDF, genauer gesagt in der Social-Media-Redaktion. Beschreib doch mal, was du da machst.
Ja, im Moment bin ich der versucht, den YouTube-Kanal so ein bisschen auf Vordermann zu bringen. Und bei mir klingelt dann das Telefon, wenn da irgendwas nicht stimmt.
Der zählt ja nicht gerade so zu den Hauptanlaufpunkten bei YouTube, ne?
Nee, nicht so wirklich. Das versuche ich jetzt etwas zu verbessern im Rahmen der Möglichkeiten. Ich meine, das Problem ist wir haben so rechtliche Einschränkungen wie den Rundfunkstaatsvertrag, der schon mal sagt, wir dürfen gar nicht gezielt für online produzieren eigentlich. Da gibt es so Schlupflöcher, aber so in der Masse nicht. Und wir müssen eigentlich nach Verweildauer alles wieder rausnehmen, also nach 7 Tagen oder 3 Monaten, je nachdem, was es für eine Sendung ist. Aber das sorgt jetzt auch nicht dafür, dass man YouTube-Kanal mit einem erfolgreichen Rückkatalog aufbauen kann und irgendwie so Views sammeln, wenn man dann alles wieder rauslöscht, die besten Videos. Das heißt, wir haben da etwas schwierigere Voraussetzungen, aber da gebe ich ab jetzt so mein Bestes. Ja.
Sag mal, wie heißt du und was sind die Zahlen? Kannst du die mir auf den Tisch hauen?
Von dem ZDF-Account.
Von dem Kanal, den du da managst?
Ja, das ist einfach der ZDF-YouTube-Kanal. Der hat irgendwie zwar 47.000 Abonnenten, aber man fragt sich auch, warum die es abonnieren, weil da einfach so das ganze Sammelsurium des ZDFs da reinläuft. Ne? Dann kommt mal so ein Krimi-Trailer, dann kommt mal so ein bisschen vom Morgenmagazin und dann mal was Nachrichtliches.
Der Papierkorb, ja? Mhm.
Ja, so jetzt auch nicht. Da sind wir jetzt dabei, die Inhalte etwas genauer auszuwählen, aber nicht so einfach so. Dann mache ich lieber meinen eigenen, wo ich sagen kann, ich habe eine gezielte Zielgruppe und ja.
Okay. Und bedient ihr da noch andere Videoformate und Plattformen oder konzentriert ihr euch da auf YouTube?
Momentan konzentrieren wir uns auf YouTube beziehungsweise natürlich auch Facebook. Ne? Also ich glaube, jeder, der eine Facebook-Seite zu managen hat, hat Ende letzten Jahres gemerkt, hey, wenn ich da ein Video hochlade, dann geht es voll durch die Decke. Also lade ich jetzt möglichst alles an Video hoch, was ich finden kann. Deswegen, klar, wir bedienen auch Facebook mit Video und zwar immer stärker.
Okay. Christina, du hast ein Seminar gemacht, du bist Dozentin einer Fachhochschule und hast so ein Seminar gemacht zum The Future of Storytelling, also Zukunft von Geschichten erzählen. Was war denn der Anlass dafür?
Der Anlass dazu war, dass ein Stipendium ausgeschrieben war, wie es manchmal einfach so ist. Und zwar 25.000 Euro vom Stifterverband und iWorsity, einer neuen aufkeimenden MOOC-Plattform. Und da haben wir beschlossen, wir bewerben uns da mit einem eigenen Konzept. Und da ich prinzipiell alles, was mit Storytelling zu tun habe, lehre oder selbst mache, lag das relativ nah. Und wir haben ein Team zusammengestellt und haben uns dort beworben.
Gib doch mal so ein Gefühl, wie lief dieser MOOC ab, also dieser Massive Open Online Kurs, also so ein internetbasierter Kurs, an dem quasi jeder mitmachen kann?
Also nach einer quasi Kickstarter-kampagnenartigen Phase, in der wir uns erstmal präsentieren mussten und dann abgestimmt wurde, startete dann ein paar Monate später wirklich der Kurs. Der lief über 8 Wochen, jeden Freitag ein neues Kapitel wurde gelauncht. Das war jedes Mal ungefähr eine Stunde, nochmal unterteilt in 5 bis 8 Units haben wir das genannt, also kleine Einheiten. Und es ging um alles, was mit Storytelling zu tun hat. Also eine Einführung für Anfänger und Anfängerinnen in das Thema Storytelling. Das heißt, was ist klassisches Storytelling? Aber gerade unter dem Begriff The Future of Storytelling, wir wissen natürlich nicht, was die Future ist, einfach wirklich zu beobachten, was gibt es momentan für Projekte, die zukunftsweisend sind.
Hast du da in Sachen Video, kannst du da was nennen, was du in Sachen Geschichten erzählen und Video im Internet zukunftsweisend dir aufgefallen ist?
Generell auf Videos bezogen ist einfach wirklich auffällig, wenn da Geschichten drin sind. Wenn Geschichten erzählt werden, dann werden sie immer noch genauso erzählt, wie sie immer erzählt wurden.
Das werden wir gleich nochmal sehen, wenn wir ein bisschen später nochmal über die Formate reden. Ich wollte am Anfang jetzt nochmal so versuchen zusammenzukehren, wie ihr so derzeit diesen Webvideokosmos so seht. Also noch vor ein paar Jahren war das im Prinzip mit YouTube ziemlich umfassend beschrieben. Da gab es halt YouTube und wer was machen wollte, der hat es halt dahingestellt. Und wenn man was gesucht hat, dann ist man halt dahin gegangen. Aber das ist ja nicht mehr so. Ich habe es am Anfang gesagt, Facebook hatte, glaube ich, vor kurzem in den USA zumindest in bestimmten Monaten mehr Videoaufrufe als YouTube das hatte. Archiv ist YouTube immer noch führend, aber es gibt ja so viele Formate mittlerweile. Also Wine ist ja schon ein bisschen älter, wo man halt 6 Sekunden Videos nur machen kann oder 8 Sekunden irgendwie so, ne? Wollen wir es nicht so, ne?
Also sind immer 20 Sekunden. Ah ja, da sind 2 Sekunden Menschen
genau,
viel.
Genau, 2 Sekunden. Also du hast zwar sozusagen zwischen 6 und 8 Sekunden für in der Regel ein Hochkant-Video. Worin besteht für dich der Reiz?
Also wenn du eine wirklich, wirklich gute Idee hast, dann funktioniert sie auch in 8 Sekunden. Und ich glaube halt, der Kern einer Idee ist klein und simpel und einfach. Und wenn der in einen Wein passt, dann hat man eigentlich alles richtig gemacht.
Was sind denn so, welche Rolle spielt denn das international in den USA? Was wird denn da damit gemacht mit so einem 7-8 Sekunden Video?
Unterschiedlichste Sachen. Also es sind teilweise sehr künstlerische Sachen, die dort gemacht werden. Also sowas, die so in Richtung Animation gehen. Also der Trick ist ja, dass du diese App hast und solange du auf den Bildschirm klickst, so lange nimmt es auf und dann macht es einen ganz krassen Cut und dann springst du irgendwo anders hin und dann macht es den anderen Cut. Also es zeigt sowohl, kann sowohl sehr künstlerisch sein, also so ein bisschen Stop-Motion-Animation in die Richtung gehen, kann aber auch sehr witzig sein, ja, also weil es natürlich, weil dieser harte Cut, der auch sowohl Audio als auch Bild cuttet, natürlich irgendwie total spannend sein kann, weil die Reaktion darauf, also das ist wie ein alter, sag ich mal, Propaganda-Montagefilm so ein bisschen, ne, das ist sozusagen das erste Bildreaktion darauf, erstes Bildreaktion darauf. Also dadurch ist es eigentlich sehr witzig vom Storytelling her. Also es wird hauptsächlich für lustige Sachen benutzt, aber halt sehr gefühlvolle Sachen und mittlerweile auch sehr, sehr stark für Product Placement. Also für, ich sag mal, ich habe eine neue Uhr, ja, und daraus kann man, damit kann man natürlich auch witzige Sachen machen, ja, innerhalb von 7 Sekunden. Und nicht,
also du bist ein Promi, meinetwegen hast du irgendwie, keine
Ahnung, ein Wein-Promi, ne?
Ein Wein-Promi, hier, wie hieß er noch, Jérôme.
Ja. Jérôme Jarre.
Genau, Jarre. Irgendwie 1,5 Millionen Follower oder so. Mhm. Wenn der eine neue Uhr hat oder beziehungsweise nicht eine neue Uhr hat, aber Sponsoring machen will für eine Uhr, dann kann er dafür Geld kassieren.
Genau. Und es wird aber auch ganz viel, glaube ich, für so Trailer und so benutzt, ne? Für so Filmsachen und solche Sachen. Auch das aber ganz oft über die Kanäle der bereits etablierten Weinstars.
Nutzt ihr das auch, Wine, oder Janis und Christina, oder seid ihr woanders unterwegs?
Ja, ich gucke mir auch gerne Wines an.
Was
also gerade, wenn
die's,
ja, wenn sie es schaffen, so einen perfekten Loop zu machen, weil die Videos laufen quasi in Dauerschleife.
Ja.
Und die Herausforderung ist quasi, dasselbe Endbild wie das Anfangsbild zu haben. Also was weiß ich, ich rühre ein Glas um und wenn es dann so einen perfekten Loop, so eine perfekte Dauerschleife ergibt, das hat was sehr Schönes und Beruhigendes. ansonsten finde ich auch irgendwie Snapchat ganz spannend. Also ne, Jérôme Jarre, den wir gerade angesprochen haben, der ist von Wein fast so ein bisschen zu Snapchat rübergewechselt. Die finde ich so ganz spannend, die Grenze zwischen diesem Livestream, was ja gerade auch ein Thema ist, und dem vorher aufgezeichneten Verwischen, weil die Geschichten ja nur 24 Stunden verfügbar sind. Das heißt, sie sind relativ zeitkritisch und ich bin sehr nah dran. Ich muss auch immer wieder nachgucken, ob es was Neues gibt. Aber ich kann es trotzdem vorher aufzeichnen und auch so ein paar Sekunden das abschicken, dann mal ein Bild dazwischen packen oder so. Das finde ich auch so eine ganz spannende Erzählform.
Snapchat ist ja so ein, eigentlich ein, ja, so ein Fototext-Chat, der jetzt aber auch immer mehr zu Video wird, ne, glaube ich.
Ja, genau, also die haben sich ganz stark weiterentwickelt. Irgendwie die meisten denken bei Snapchat immer noch an, ich schicke mir Nacktbilder und die werden automatisch gelöscht. Aber inzwischen sind sie wirklich von diesem Sex-Messenger weggekommen hin zu dem echten Social Network, weil ich eben öffentlich auch diese Snapchat-Stories erstellen kann und da so ganz andere Geschichten erzählen. Ne? Also ich kann sowohl eben diese Fotos mit Text drauf und irgendwie was draufmalen, aber auch ein Video dazwischen packen und so. Das ist ganz spannend,
also
weil es auch
das,
so eine neue Erzählform ist.
Man kann das sehen, also Jérôme Jarres Snapchat-Stories gibt es bei YouTube. Und das ist quasi so eine Mischung. Das Video ist dann 1,43 lang. Ich weiß nicht, ob wir das hören können. Genau, wir haben jetzt hier so ein Video von Jérôme Jarres Snapchat-Stories und da sieht man halt, das heißt mein letzter Tag in New York City und das ist halt Musik und man sieht die Fotos und die Fotos hat er dann noch mit ein paar Textkommentaren versehen, so er besucht halt die Leute, die er da irgendwie besucht hat und zeigt irgendwelche Briefe, macht so eine kleine Musik-Dia-Show. Veröffentlicht wird das Ganze dann zumindest in diesem Fall auf YouTube. Aber Janis, sag nochmal, was kann man denn, woran liegt denn für dich der Reiz, hier diese Geschichten so zu erzählen? Also so eine Art Ton-Dia-Show mit Text in Bildern und jetzt hier so ein Videoausschnitt?
Ja, ich finde es ganz spannend, wie diese Apps jeweils die Erzählform prägen. Ne? Also bei Wein habe ich dadurch, dass ich drauf drücke, dann geht das Video los, ich lasse los, es stoppt wieder, kommen da ganz viele von diesen Stop-Motion-Tricks raus. Und dadurch, dass es im Loop läuft, kommen ganz viele von diesen perfekten Loops raus. Ne? Und gibt so ein bisschen die Technik, gibt so ein bisschen die Formate vor, die gut funktionieren mit der App. Und bei Snapchat habe ich eben eine andere Form wieder von Formaten. Ich kann eben nicht nur Video senden, sondern sie mit Bildern mischen. Ich kann da Text draufschreiben, sehr einfach, ohne dass ich jetzt After Effects bedienen können muss, um irgendwie Text in mein Video reinzukriegen. Und kann das sehr schnell mit Bildern mischen. Das finde ich so spannend. Und dann, also, und was dann wieder schade ist, ist, dass die Geschichte nur 24 Stunden hält. Da hört es dann bei mir wieder mit dem Verständnis ein bisschen auf, wenn ich dann denke, ah, jetzt habe ich eigentlich eine schöne Snapchat-Story gemacht. Ah Mist, jetzt ist sie eigentlich schon wieder weg.
Ja, aber die kannst du ja zu YouTube exportieren dann. Die kannst du ja bei YouTube hinstellen.
Wo da das Geschäftsmodell eigentlich liegt, ist die ganzen erfolgreichen Snapchat-Stars da die Stories exportieren und so eine Compilation auf YouTube zusammenstellen.
Und dann für die Werbung das Geld kassieren.
Genau, ja.
Aber Janis, findest du das eigentlich spannend, so was der Jerome da macht? Ich habe halt immer so, ich weiß nicht, meine Probleme mit so einem Personenkult-Sachen, ne? Also was habe ich davon, irgendwie Jerome da irgendwie durch New York zu folgen und irgendwie zu sehen, was er da jetzt gerade so macht. Ich finde halt, also ich finde die Technik und das Storytelling daran auch mega spannend, aber ich finde halt zum Beispiel, es wäre spannend, wenn Politiker oder Leute, die irgendwie, ich sag mal, ein bisschen was Inhaltlicheres machen, als irgendwie mit dem Skateboard durch die Gegend zu fahren oder whatever.
Ja klar, also den Personenkult hinter Jerome Jarre kann ich jetzt auch nicht so verstehen, da bin ich aber glaube ich auch nicht mehr ganz die Zielgruppe, die ist glaube ich etwas jünger, aber auch er hat manchmal inhaltliche Sachen, also jetzt zuletzt war er irgendwo für ein Hilfsprojekt, klar, das war im Endeffekt eine Sponsoring-Geschichte von einem großen Zuckerwasserhersteller, es hieß dann ein Liter Licht mit diesen Plastikflaschen, aus denen man quasi so einfache Lampen in kleinen Hütten machen kann. Aber da hat er eben so eine Geschichte erzählt, ne? Gesagt, hier, ich fahre in das Dorf und wir bringen da diese Lichter an und wir helfen den Menschen und hat einen da mitgenommen. Das ist, glaube ich, so das Spannende, diese Begleitung über den Tag. Und natürlich wird es umso spannender, je spannender das eigene Leben ist, weil wenn da nicht viel passiert, dann kann ich auch nicht so eine tolle Geschichte über den Tag hinweg erzählen.
Ja, aber ich glaube, dass Anna spricht da einen ganz interessanten Punkt an, weil du fragst natürlich nach Inhalten, was viele, ja, was ich jetzt auch fragen würde und was sich viele sicherlich auch quasi beim Hören jetzt fragen, was ist denn da der Inhalt? Aber ich glaube, das übersieht, dass die Funktion dieser Videos und die Funktion dieses Medium-Videos für viele nicht primär so einen informativen ausschließlich Charakter haben, sondern das ist was, das Lebensgefühl, du bist Teenager und du hast irgendwie Vorbilder und du willst dich an jemandem orientieren und du willst Fan sein und du willst dich emotional mit jemandem verbinden und du willst dich irgendwohin zugehörig fühlen. Der Jerome, das ist ein Popstar und da funktioniert das dann einfach nicht, weil der irgendwie eine tolle Information hat, sondern weil du Fan bist und weil du ihn weil du einem Promi in seinem Alltag folgen kannst und das lässt sich halt damit prima vermitteln. Das heißt nicht, dass man mit diesen Mitteln nicht auch Informationen übermitteln kann, aber diese Popstars, glaube ich, da ist nicht primär die Funktionsweise, hier gibt es eine Nachricht oder eine Reportage.
Mhm. So. Und gleichzeitig hat sich auch die Art und Weise, wie wir so Medien und vor allem Video verwenden, geändert. Also wir unterhalten uns nicht mehr nur über Videos im Nachhinein, sagen, guck mal, hast du die Fernsehsendung gesehen, sondern wir benutzen die Videos selbst als Kommunikation. Also man kann das immer am besten an diesen Buzzfeed-Videos sehen, wenn ich da irgendwie dieses Pärchen habe, was sich über Dinge streitet, so, dann kann ich dieses Video nehmen und meiner Freundin schicken und sagen, guck mal, wir streiten uns immer über genau die gleichen Sachen und habe damit mich mitgeteilt. So. Und ich glaube, bei Snapchat funktioniert es ähnlich. Sag jetzt nicht, ich muss da dieses Mega-Format entwickeln, sondern ich nutze es einfach als Kommunikationsmittel. Es ist nicht unbedingt so, wenn ich jetzt nicht Jerome Jarre bin, dass ich sage, hey, ich habe hier ein Mega-Format dahinter, sondern ich nutze es einfach Video als Weg, um mit meinen Freunden zu kommunizieren.
Das ist der Personenkult und so weiter. Also das ist sozusagen ein Weg der Kommunikation und nicht der Content-Vermittlung in dem Sinne ist. Das verstehe ich auch total. Ich finde es halt schwierig, wenn man überlegt, was das über unsere Gesellschaft so ein bisschen aussagt. Ja? Ich würde da einfach mal die Frage stellen, ob wir damit nicht eigentlich, also auch mit unseren ganzen Social-Media-Profilen, nicht eigentlich alle irgendwie Personen des Öffentlichen öffentlichen Lebens geworden sind und das im Prinzip, dass es ein Symptom ist. Für uns als Content Creator ist es halt einfach nur sehr schlimm, sowas auch mit anzusehen, ja, weil im Prinzip treten wir in Konkurrenz mit diesen Formaten und wenn sich ein User sozusagen mit seiner Sehgewohnheit daran gewöhnt hat, so etwas zu sehen über dieses spezielle Medium, über diese spezielle Plattform, dann ist es sehr schwierig für inhaltlichen Content sozusagen in Konkurrenz zu treten damit.
Das ist diese Konkurrenz um Aufmerksamkeit. Ne? Und nochmal beziehend auf das, was Janis gesagt hat, das fand ich auch ganz interessant. Letztlich beobachten wir ja beim Video gerade das, was es zuvor auch in der Textkommunikation gegeben hat. Ja? Du hast vorher, sagen wir mal, die E-Mail gehabt, lange. Ja? So, die E-Mail, die verlangt aber eine bestimmte Konvention. Du hast eine Betreffzeile, du hast einen Adressaten, du musst irgendwie Hallo sagen, du musst eine bestimmte Form haben und so. Dann kamen so SMX, Kurztextnachrichten. Ja, da waren andere Konventionen etabliert. Du konntest mal kurz was schildern, du konntest mal irgendwie ein Smiley senden. Du konntest andere Emotionen per Text mitteilen, für die du nie per E-Mail geschrieben hast. Dann gab es das Blog, was irgendwie eine lange Form für Text war. Dann kamen Twitter und Facebook, die dasselbe waren. Nur du konntest halt andere Informationen, weil andere Konventionen da waren, damit übermitteln. Und ich glaube, so ist das beim Video jetzt auch. Ja? Beim YouTube sind das dann halt längere Videos, du musst die machen. Und da ist auch ein bestimmter Produktionsaufwand mittlerweile gefordert, damit du da irgendwie dich nicht komplett bei mir ist. Bei Wine und Snapchat und YouNow geht alles. Da kannst du kurz mal deine 6-Sekunden-Statement machen. Das funktioniert wie so eine Art visuelle kleiner Kommunikationsakt. So, ne? Das finde ich ganz interessant zu dem, was Janis sagte, dass das quasi ja auch nicht mehr nur öffentliches Video ist, nicht immer Journalismus mehr, sondern es ist einfach ganz banale zwischenmenschliche Kommunikation. Ne?
Ja klar, die Frage ist halt, wie man den Weg oder was der richtige Weg ist für richtigen Content.
Okay.
Also das sehe ich halt als unser aller Herausforderung wahrscheinlich. Und das merke ich natürlich auch immer wieder in dem, was ich tue.
Gehen wir nochmal zum Content. Also ich meine, bevor vielleicht nochmal kurz den Kosmos so ein bisschen zusammengekramt. Wir haben Snapchat erwähnt, wir haben Wine erwähnt, wir haben YouTube erwähnt. Facebook müssen wir, glaube ich, noch was zu sagen, weil die sehr, sehr groß sind. Wie unterscheidet sich in euren Augen Facebook-Video vom YouTube-Video?
Also Facebook-Video unterscheidet sich insofern ganz krass, dass sie ja diese Autoplay-Funktion eingeführt haben. Das heißt, das Video läuft auf dem Handy einfach automatisch los und dadurch haben sie auch ganz schnell diese hohen Abrufraten erreicht. Das heißt also nicht unbedingt, dass jemand das Video geguckt hat, sondern es ist halt mal gespielt worden. Aber das bedeutet auch, dass zum Beispiel bei Facebook es sein kann, dass die ersten Sekunden des Videos ohne Ton funktionieren müssen, weil das Video schon mal losläuft, bis ich sage, okay, ich will es wirklich angucken und dann auch den Ton einschalte. Und auch bei Facebook sehen wir auch zum Beispiel, dass es noch sehr viel kürzer ist, als was auf YouTube funktioniert. Da war es ja am Anfang auch, je kürzer, desto besser. Das hat sich ein bisschen geändert. Da darf es jetzt auch mal 10 Minuten sein oder 15 Minuten oder länger. Bei Facebook sind wir noch in diesem sehr kurzen, weil es eben auch Teil dieses Nachrichtenstreams ist. Ich scroll da so zufällig vorbei und bin eben nicht in dieser Situation, ich will jetzt unbedingt Video gucken, sondern da ist auch ein Video zwischen dem Foto und dem Text. Und wenn da ein kurzes Video kommt, funktioniert das auf jeden Fall besser.
Also ich glaube auch, dass es, also wenn man sich das inhaltlich anguckt, habe ich bis jetzt, auch wenn Facebook boomt und alle schreiben, Facebook boomt, diese Zahlen, die du da auch genannt hast, sind sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen, wegen diesem Autoplay, was Janis gerade gesagt hat. Und ich habe bis jetzt auch noch nichts Inhaltliches gesehen. Ja, also das sind Teaser, Trailer, die da hochgeladen werden. Facebook hat im Moment noch kein Konstrukt, was es dem Creator erlaubt, damit wirklich Geld zu machen. Das ist ein großes Ding. Und ich glaube aber trotzdem, dass da drin totale Chancen liegen. Also Facebook hat halt das geschafft, was YouTube mit Google Plus probiert hat. Also es ist im Prinzip der umgekehrte Weg. Die haben im Prinzip erst Google Plus gebaut, also Facebook gebaut und jetzt bauen sie ein YouTube da rein. Ja, kann sehr, sehr spannend werden. Ich glaube, das ist besonders für zum Beispiel Nachrichten interessant sein kann, weil wir auf diese Art, also ich glaube zum Beispiel nicht an Nachrichten, wirklich Nachrichtenformate auf YouTube in aktueller Form, aber ich glaube auf Facebook ist das was sehr zukunftsweisend sein kann.
Also es gibt zum Beispiel dieses auch von zwei deutschen Kollegen gemachte Now This News, heißt es, können wir vielleicht auch mal einspielen, und zwar das sind so Nachrichtenfilme, die mit Musik unterlegt sind. Ein Video, meinetwegen hier fährt ein Auto über den Highway und verliert Marihuana, fällt aus dem Fenster. Und man hört quasi nur die Musik, sieht halt dieses Verfolgungsvideo, wie die Marihuana-Kisten aus dem Fenster fallen. Und die ganzen Nachrichten werden als Texte eingeblendet. Ja, und dann gibt es irgendwie Pfeile, hier purzelt irgendwie gerade die Marianakiste über die Straße und dann gibt es irgendeine lustige Situation, irgendwie wird Bart Simpson eingeblendet mit einem kleinen Kommentar, der das irgendwie ein bisschen auflockert. Und am Ende hört man die Polizeisirenen und die News ist zu Ende. So, ne? Das sind so Versuche, also diese Methode, Videos mit Text anzureichern und gar nicht mehr groß im Hintergrund erzählt ein Mensch irgendwas, das ist ja auch bei BuzzFeed und diesen ganzen Formaten sehr groß, was glaube ich auch daher kommt, dass man es da nicht unbedingt hören muss, oder?
Absolut, also das Autoplay startet ja und hat erstmal keinen Sound, erstmal nur raufklickst, hat es einen Sound. So, ne?
Haben wir noch irgendeinen großen Dienst vergessen? Es gibt viele diese Live-Dienste, die wir erwähnt haben. YouNow, also haben wir am Twitch. Anfang. Twitch, genau.
Meerkat. Genau, seit gestern reden alle von Meerkat.
Das Prinzip ist auch nicht neu. Meerkat ist eine App für bisher, glaube ich, iOS, demnächst auch Android. Kannst du installieren und es gibt im Prinzip nur zwei Knöpfe und die sagen, übertrag das, was meine Kamera zeigt, entweder jetzt oder später. Und dann wird es halt gestreamt und Leute können dich sehen, was du mit deiner Kamera filmst. Twitch ist so ein Live-Kanal, wo im primär gespielt wird, also wo primär Leute zu sehen sind, die Computerspiele spielen, aber es wird halt eben jetzt mehr und mehr auch für andere Inhalte verwendet. Und YouNow, das haben wir am Anfang gesehen, da ist das auch das Prinzip, du installierst hier die App oder startest den Browser und aktivierst die Kamera im Notebook und überträgt halt das, was irgendwie vor dieser Kamera stattfindet und das sind im Wesentlichen, soweit ich das jetzt überblicke, sind das halt Jugendliche, die das nutzen, um aus ihren Kinderzimmern, Schlafzimmern zu übertragen und sich zu unterhalten und zu chatten. Was ist der Reiz von Live?
Also ich wollte mal ganz kurz sagen, Meerkat ist schon was Besonderes, ne? Dass es die erste App ist, die Twitter wirklich mit Video verbindet. Ne? Das hat ja Vine sozusagen auch probiert, aber es wird ja direkt in den Newsfeed auf Twitter gesendet. Ne? Das ist schon eine ziemliche Erneuerung.
Also, dass du, wenn du auf Stream jetzt gehst, dass es sofort an deinen Twitter-Leute rausgeht.
In deinem Newsfeed, wenn du auf Twitter gehst, halt dieses Video direkt siehst.
Janis, was ist für dich der Reiz an Live?
Ich glaube, Live war so ein bisschen die letzte Bastion. Ne? Also wir haben schon immer so davon geredet, YouTube greift das Fernsehen an, aber Fernsehen hatte immer noch so dieses Jahr, aber wenn ein Live-Event ist, dann guckt man das noch im Fernsehen und hat so ne, die viel zitierte Lagerfeuer-Atmosphäre. Und das war eben genau eine Lücke, in die jetzt alle möglichen verschiedenen Startups reinstoßen, weil gerade in Deutschland hat YouTube die noch nicht besetzt. Die haben zwar auch so eine Live-Funktion, die ist aber auch wieder aus rechtlichen Gründen in Deutschland nicht verfügbar, beziehungsweise nicht empfangbar.
Genau, und man kann mit YouTube aus Deutschland heraus live senden, man kann es nur nicht in Deutschland auch empfangen.
Genau, so. Weil ich bräuchte ab 500 Zuschauern, glaube ich, eine Rundfunklizenz. So, das ist historisch irgendwie so gewachsen. Und klar, jetzt gibt es natürlich alle möglichen Dienste, die sagen, hey, guck mal, für Live-Video gibt es noch nicht den einen Dienst, sondern das ist im Moment noch sehr gesplittert. Ne? Wie gesagt, Twitch macht so Computerspiele, YouNow ist so fürs Kinderzimmer und dann gibt es Meerkat. Also die jetzt alle versuchen, sich da am Markt zu etablieren. Und das macht natürlich nochmal ganz neue, unmittelbarere Formate möglich.
Na, also ich meine, ich habe das jetzt hier mal auf, man kann das bei YouNow sehen, das ist ich, man kann da jetzt mal reinhören, da loggt man sich halt ein und dann hat man links oben die Trending People, wo dann heißt MVK, Kissy Barton oder Chrissy Barton hat 279 Live-Zuschauer und sitzt halt auf ihrem Bett, hat sich geschminkt. Und rechts läuft der Chat durch und fragt irgendwie, was los ist. Siehst super aus. Sing mal was, schmink dich mal. Und heute Morgen habe ich dann auch davor gesessen und dann haben sich quasi die auch gegenseitig was vorgesungen und Komplimente gemacht und so. Also das ist so ein Live-Feed aus dem Jugendzimmer. Ja? Und es ist gar nicht jetzt speziell, gibt es kein Programm oder so. Sondern man guckt halt in Kinderzimmer. Klar gibt es auch Jugendschützer, die dann sagen, hey, gibt es aber auch Menschen, die sich auffordern, da auszuziehen und Telefonnummern werden ausgetauscht und Adressen werden gesagt, die Minderjährigen wissen nicht, was sie da tun. Aber ist das im Sinne von Format, ist das schon auch neu?
Ja, also ich glaube, dass Live erstmal dafür da ist, sozusagen jungen Menschen ihre Stars natürlich noch näher zu bringen, irgendwie wirklich diese Echtheit zu haben. Ja, er reagiert jetzt genau auf das, was ich sage. Ich glaube, das, was du da eben beschreibst, diese 275 Zuschauer von jemandem, der sich da schminkt, das ist, wie gesagt, also ich vergleiche das ein bisschen so mit einer Art der Persönlichkeitsbildung, die sozusagen einfach nur einen anderen Weg mit neuen Voraussetzungen durch neue Technologien gefunden hat. Was wir früher auf dem Schulhof gemacht haben, ob wir jetzt irgendwie irgendwie cool in der Ecke irgendwo geraucht haben oder den Lehrer dumm angemotzt haben oder ich weiß nicht was oder uns halt irgendwie in der Klasse geschminkt haben. Genau das ist das auch, nur halt mit einer anderen Technologie und mit mehr Publikum, ja, oder ja, mit der
Weltöffentlichkeit.
Genau, also ich glaube, das ist, in einer gewissen Weise ist das sehr normal und wir sollten da gar nicht so viel Angst haben vor, weil das ist jetzt das Leben, so gestaltet sich das Leben heutzutage. Aber natürlich muss man Leuten auch beibringen, dass, wie Christina sagt, dass da halt ein Publikum ist und dass du dieses Publikum nicht siehst. Ja.
Aber die Frage ist ja, wenn es jetzt um Erzählweisen geht, ne? Wir haben so ein bisschen gesehen, jedes dieser Formate hat seine Eigenheiten. Ja? Beim Facebook muss man darauf achten, dass das auch erstmal ohne Ton funktioniert, weil erstmal bei Autoplay der Ton nicht da ist. Beim Wine ist es hochkant und 6 Sekunden und soll sich, oder 8 Sekunden und soll sich loopen. Beim YouTube, das kann man zwar einbetten und sich anschauen, ohne sich einloggen zu müssen, aber es hat halt seine Grenzen. Ne? Da werden vor allen Dingen jetzt so besser und höher qualitativ, höherwertig produzierte Formate nach oben gebracht. Pusht und live findet da nicht so richtig statt und kurze Formate auch nicht. Also die haben alle so ihre Eigenheiten. Und die Frage ist jetzt, Christina, wie kann man das denn nutzen, um Inhalte, die Anna so vermisst, neu zu erzählen?
Ich würde vielleicht ganz kurz noch was ergänzen, weil Unbedingt. Wir reden jetzt immer von Online-Video und den Plattformen als quasi Handmade-Formate. Also wir beschränken uns momentan ja darauf, die selbstproduzierten kleinen Formate. Und ich finde es ganz wichtig, dass einfach Plattformen wie Amazon, also Amazon Prime, Instant Video, Netflix, inzwischen eigene Formate produzieren, die vielleicht gar nicht unbedingt als Online-Video zu erkennbar sind oder die einfach diese Grenzen komplett sprengen. Wenn wir an was denken wie Serien, also wirklich etwas wie House of Cards, was in den USA, aber auch weltweit groß war und große Preise, so Golden Globe, Emmy, abgeräumt hat. Das sprengt einfach völlig die Grenzen von dem, was jetzt Online-Video, Fernsehen, Kino, diese Grenzen sind einfach da nicht mehr gegeben. Und ich finde, das ist zum Beispiel auch total interessant, wenn man sich Online-Video jetzt in Anführungsstrichen anschaut und wie es erzählt. Weil das ist komplett klassisches Storytelling. Also man kann House of Cards vom Storytelling nicht viel unterscheiden von meinetwegen etwas, also von den Spannungsbögen und so, von etwas wie Game of Thrones, was natürlich erstmal vielleicht fürs Fernsehen produziert wurde, im Hintergedanken. Also das finde ich auch spannend, auf jeden Fall das nicht zu vergessen.
Auf jeden Fall, aber ich glaube, man lässt das immer so ein bisschen am Rand, weil, wie du schon sagst, dass die Art, wie das gemacht wird und die Art, wie da Geschichten erzählt werden, ist sehr eng dran an dem, was wir bisher kennen. Allerdings aus dem Fernsehen, ja, aus dem traditionellen linearen Fernsehen. Allerdings hat auch das ja schon einen Wandel stattgefunden. Dadurch, das war auch bei Breaking Bad ja so der Fall, dadurch, dass auf einmal Breaking Bad bei Netflix, glaube ich, waren sie dann am Anfang, die Leute quasi die komplette erste und zweite Staffel in einem Rutsch durchsehen konnten, waren die sofort auf dem Stand. Und als es dann bei diesen Online-Portalen produziert wurde und klar war, die Leute können das hintereinander weggucken, die können zurückspulen, die können die ersten Staffeln nochmal sehen, konnte natürlich auch die Erzählstruktur komplexer werden. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wenn wir da sehen, dass, oder auch der DVD-Vertrieb, das hat ja auch so angefangen, dass du die DVD-Boxen hattest und das durchweg gucken konntest. Und als das wichtig wurde, haben die auch ihre Erzählstrukturen von diesen fiktionalen Inhalten geändert. Aber was jetzt ja auch interessant ist, was wir gesehen haben, es gibt ja diese technischen Veränderungen der Rahmenbedingungen, ne? Haben wir ja jetzt beschrieben. Und die Frage ist ja, wie verändert das die Erzählstrukturen? Wie könnte man sich journalistische Inhalte vorstellen? Welche eignen sich dafür, um in 8-Sekunden-Clips erzählt zu werden oder um live Jugendlichen näher gebracht zu werden?
Ja, ich glaube, dass die große Chance daran liegt ja, dass sich die Nutzungssituationen so verbreitert haben. Ne? Also Fernsehen hat halt eigentlich nur klassisch abends ab 8 auf dem Sofa funktioniert so ungefähr. Das war die Nutzungssituation Fernsehen und damit auch die Nutzungssituation für Video. Und jetzt kann ich Video eben jederzeit über den ganzen Tag verteilt nutzen. Also ich gucke halt genauso jetzt im Bus ein Video und das wurde eben jetzt erst möglich, dadurch, dass wir jetzt alle schnelleres Internet auf dem Handy haben und ein bisschen mehr Datenvolumen. Dafür kann man dann auch neue Formen finden, so zu sagen, okay, wie spreche ich denn jemand, der morgens im Bus sitzt, auf dem Weg zur Arbeit, wie kann ich dem genau dann einen Inhalt bringen und vermitteln, der in diese Situation passt? Muss der dann ohne Ton sein oder sitzt der sowieso mit Kopfhörer im Bus? Also kann es ruhig wieder mit Ton sein? Und wie lang darf das dann sein, damit er seine Haltestelle nicht verpasst?
Ja, Anna.
Ich würde immer davon ausgehen, dass ein Inhalt, ein Konzentrat sozusagen eines Inhalts sein muss im Moment auf YouTube oder als Facebook-Video, wenn wir vom journalistischen Format ausgehen. Es ist oft so, dass du wirklich es runterbrechen musst bis auf das absolute, ja, auf das Konzentrat des Inhalts und dadurch erreichst du auch eine bestimmte Länge nur. Ich glaube, was ansonsten sehr wichtig ist, natürlich Personen, weil es wird auch wenn etwas über Social-Plattformen sozusagen gestreut wird und deswegen braucht dieses Format Menschen. Und ich glaube halt, was man sehr bei der Entwicklung und beim Storytelling beachten muss, ist, dass diese Menschen auch wirklich als Menschen begriffen werden müssen und nicht als Moderatoren oder Leute, die man dafür bucht. Das heißt zum Beispiel, wenn ich Formate entwickle für YouTube, dann habe ich natürlich mal irgendwie eine Idee, bei der ich jetzt erstmal keinen speziellen YouTuber habe, aber im Endeffekt wird eine Idee und ein Produkt nur dann gut in dieser Welt, wenn derjenige, der es ausfüllt, von Anfang an der Entwicklung beteiligt ist. Das heißt Authentizität, ja, dieses böse Wort, was man im Radio nie sagen darf, oder Ownership.
Aber
oder
das ist sehr gut über die Lippen.
Sehr gut, ne? Sehr, sehr gut, finde ich auch.
Ja. Also dann, ja, Janis?
Ja, und da also genau das als eigenes Produkt begreifen und damit geht eben einher, nicht nur das Video selbst als das Produkt zu sehen, sondern sich selbst irgendwo als Person drumherum auch. Das heißt, ich kommuniziere dann eben nicht nur mit dem Video, sondern natürlich vorher, hinterher mit den Konsumenten auch auf Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Facebook, whatever. So, ja.
Also das heißt sozusagen Menschen, Produkt, Distribution, das wird sozusagen verschmilzt im Idealfall zu einem organischen Produkt, wo das alles nicht mehr so zu trennen ist, sondern Idee, Produktion, ja, Präsentation, Inhalte, das muss im Idealfall sozusagen so zu einem menschlichen Antlitz verschwimmen oder verschmelzen, weil Menschen sich im Idealfall oder am besten einfach mit anderen Menschen identifizieren können und verbinden können. Aber du hast ja, Christina, ein Seminar gemacht zum Storytelling. Also wenn ich mich so umgucke, dann denkt man immer, ja, diese ganzen Formate, die müssen ja 1000 neue Inhalte rausbringen, 1000 neue Erzählweisen. So, dann guckst du dir Snapchat an. Ja, Snapchat hat ein tolles, neues, gehyptes Feature, nennt sich Discover, wo große etablierte Medienkanäle in Snapchat an diese jugendliche Zielgruppe auf einem Mobiltelefon in Hochkant Videos heranbringen können. Ja, Discovery Channel, CNN, Vice, National Geographic. So, dann machst du das auf, guckst du das an und denkst, aha, interessant, ein Hochkant-Video, ja, wo irgendwie ein bisschen angeteasert wird, was da gleich kommt. Dann klickst du da drauf und was siehst du dann? Entweder ein ganz normales CNN-Video im Querformat, so wie es auch überall im Netz zu finden ist oder auf CNN selbst. Oder ein Text.
Ich glaube, das ist tatsächlich auch jetzt andockend an dieses Live-Format oder was auch immer oder überhaupt diesen ganzen Personenkult. Ich meine, Reality-Shows oder was auch immer, das ist ja alles nichts Neues. Und das sind einfach andere Formen, diese Reality-Shows, wenn man es so nennen will, rüberzubringen. Also einfach das Leben so zu erzählen, dass es interessant ist. Und ich meine, das wissen wir schon aus dem Reality-Bereich, das ist ja nicht authentisch, in keinster Weise. Also das ist ja alles auch vorinszeniert. Im Idealfall, heute nennt sich das so schön Scripted Reality, auch auf dem deutschen Markt. Also Schauspieler kommen quasi mit schon Drehbuch zum Dreh. Das, was wir da sehen, ist im Idealfall natürlich irgendwie authentisch, aber häufig ist das ja einfach durchgeplant. Also das ist ja ein Format und das funktioniert genauso, wie Geschichten immer funktioniert haben, wie Reality-Formate auch vor 10 Jahren funktioniert haben. Wir brauchen interessante Charaktere zum Beispiel, den spannenden Hauptcharakter, den Protagonisten. Und das ist eigentlich genau das, worum dann auch dieser Personenkult geht. Ich kann keine Live-Geschichten auf Dauer erzählen, wenn diese Person einfach stinke langweilig ist. Das muss irgendwer sein mit Charisma. Und das ist genau das Gleiche wie bei anderen Formaten oder sogar fiktionalen Formaten oder wenn ich eine Dokumentation schaue. Ich brauche ja trotzdem den spannenden Charakter. Also ich glaube, da bleiben ganz, ganz viele Faktoren einfach gleich.
Aber ich glaube, wir sind auf dem Weg dahin. Also wir sehen, das Spannende ist ja, dass wir, Christina kennt sie ja, glaube ich, auch ganz gut mit so Transmedia-Produktionen aus und so, dass die wirklich neue Erzählstrukturen schaffen, oft, ja, aber oft überhaupt nicht erfolgreich sind. Also es gibt wenig Transmedia-Projekte, die, sag ich mal, eine große Userschaft irgendwie erreicht haben. Die sind sehr nisch, ne?
Genau, so Transmedia meint, also so, du hast, glaube ich, auch an so einem Projekt mitgearbeitet über diesen Datenschutzgeschichte oder war es UFA Lab?
Dina Fox, Fox,
ja. Genau, das war ja auch so ein Ding, ne?
Genau, und das war ja relativ erfolgreich, zumindest der erste Teil und der zweite Teil eigentlich auch, aber trotzdem, wenn man überlegt, was sozusagen da im Produktionsgeld reingeht und wie viel Innovation da drin steckt, dann hat man halt leider oft das Gefühl, dass die meisten User halt gar keinen Bock auf Innovation haben. Aber ich glaube...
Du musst mal ganz kurz erzählen, was war das für eine Geschichte, damit man eine Vorstellung kriegt.
Dina Fox ist im Prinzip so ein, also ein Transmedia-Projekt vom UFA Lab produziert fürs ZDF. Da gab es im Prinzip, da gab es eine Krimi, ein Krimi-Film, der aus zwei Teilen bestand und im, ich glaube, in der ersten, im ersten Teil, also es gab sozusagen Dina Fox 1 und Dina Fox 2, brach der Film sozusagen an einem bestimmten Punkt ab, wie so ein Tatort, und dann mussten die User Dina Fox helfen, rette Dina Fox,
online,
im Netz
weiter,
online, ja. Im Netz weiterspielen, Rätsel lösen und so weiter. Und es hat ziemlich gut funktioniert für Transmedia-Projekte, ja, also ja. Ich kann jetzt nicht ganz genau sagen, was die Userzahlen dort waren, aber trotzdem im Vergleich halt zu, sag ich mal, großen YouTube-Produktionen oder erfolgreichen YouTubern oder Fernsehfilmen, ist es halt eine Nullnummer, ja? Und es ist leider so. Und ich bin mega Fan von diesen Sachen, aber man fragt sich halt, wen man damit erreicht.
Es sind halt sehr, es verlangt halt sehr viel von den Leuten, da mitzumachen. Es gab ja auch um diese Podcast-Serie, das war jetzt kein Video, aber es kann im Prinzip beim Video genauso passieren. Serial gab es ja auch so eine riesen Community auf Reddit, die dann halt Serial hat versucht, halt so einen Mord nachträglich aufzuklären, als Audioproduktion über mehrere Folgen, eine richtig aufwendige Recherche, und dann hat es bei Reddit riesen Diskussionen gegeben, wer jetzt wer ist und wer der Täter war und. Aber das funktioniert entweder automatisch oder es verlangt in jedem Fall aber eine sehr hohe Bereitschaft der Leute mitzumachen und sich zu beteiligen, und ich glaube einfach, das ist die Minderheit.
Also ich glaube, dass man sowas, ich meine, das sind ja alles Learnings, ne? Das sind sozusagen die, Dina Fox war das erste große Transmedia-Projekt in Deutschland, was so durch die Decke gegangen ist. Ich glaube, dass man sozusagen geringere Anforderungen stellt, ist auch richtig. Ne? Ich glaube aber auch, was das andere und dass man diese Anforderungen sozusagen levelt nach, okay, das ist, und so macht man das ja auch in solchen Konzepten. Ne? Das sind vielleicht die so Casual-User, also das wird ja schon genau aufgeteilt. Ich glaube aber, die haben noch ein ganz anderes Problem, dass nämlich oft natürlich Geld dafür ausgegeben wird, aber halt nicht genug. Ne? Also im Sinne des Marketings. Mhm. Also es gibt sehr, sehr tolle, riesengroße, wunderschöne Projekte, die neues Storytelling haben, aber da muss man halt mal richtig Geld reinbuttern. Wir gehen im Moment durch Berlin und sehen überall Better Call Saul Plakate. Ja? Ja. Das ist ein Engagement, ja, einer Produktionsfirma oder eines Senders in dem Sinne, ja, beides. Und das haben wir halt bei keinem Transmedia-Projekt bisher gesehen und auch bei keinem YouTube-Projekt. Also da muss mal einfach ein bisschen Geld in die Hand genommen werden. Alle glauben immer, Online-Videos irgendwie für nichts zu haben, ja, das läuft aber nicht.
Janis, neue Techniken, neue Formate, aber keine neuen Erzählweisen?
Glaube ich gar nicht, sondern also einmal nähert sich das so ein bisschen an, ne? Wenn man sagt, hier Scripted Reality, dann haben wir ja jetzt auch auf YouTube schon den Fall, dass YouTuber so tun, als wären sie noch ein Pärchen in ihren Videos und in Wirklichkeit sind sie es gar nicht mehr. So, das kommt sich immer näher, aber diese Erzählweisen, das ist das, was ich meinte mit diesem Produkt, dass die einfach über das Medium Video hinausgehen und da auch wieder den Vergleich eigentlich zu so einem Fernsehformat wie Berlin Tag und Nacht, was ja auch eigentlich Transmedia ist im Sinne von, ich kann den Protagonisten auf Facebook folgen und da geht irgendwie die Geschichte so ein bisschen weiter. Und das ist eigentlich genau das, was YouTuber auch machen. Die filmen ab und zu mal ein Video und dann sind sie drüber hinaus, dann zumindest etwas echter als Berlin Tag und Nacht, aber eben auch sonst noch verfügbar und erzählen diese Geschichte weiter. Und das ist, glaube ich, schon eine neue Erzählform.
Die Frage wäre, ob das wirklich die Erzählform ändert oder ob es das nur auf Multiplattform-Erzählungen ausdehnt. Weil, also wenn ich jetzt zum Beispiel erfolgreiche Autorinnen mir anschaue, also zum Beispiel Kira Cass, die ist gerade in der Spiegel-Bestsellerliste mit ihrer Selection-Reihe, war letzte Woche, glaube ich, sogar auf Platz 1. Wenn man ihre Social-Media-Profile verfolgt, dann schreibt sie auf Tumblr längere Artikel. Sie nutzt Twitter wirklich als quasi Reality-Format, also mehrfach täglich postet sie über ihre Kinder, über ihre Tiere, über was sie backt. Also wirklich Dinge, die überhaupt nichts mehr zu tun haben mit dem Buch, das sie schreibt im Prinzip. Das kommt natürlich noch dazu. Und außerdem stellt sie in regelmäßigen Abständen YouTube-Videos her. Es geht eigentlich immer um den gleichen Kontext, also darum, dass sie schreibt, aber im Prinzip das Leben der Autorin, wie sie ist. Die Erzählung ist aber, also da würde ich dir total recht geben, dass die Erzählung sich ausdehnt. Aber im Prinzip ist das doch genau das, was wir unter Transmedia dann im Prinzip auch verstehen. Dann ist es ein Transmedia-Reality-Format oder was auch immer, das eben nicht mehr auf der einen Plattform stattfindet, sondern wir dehnen die gleiche Erzählung über verschiedene aus. Und manchmal sind es dann nur Äste vielleicht, die ausgespielt werden, nur auf YouTube oder nur in Blogform oder so, weil es da besser geeignet ist. Aber eigentlich ist es ja noch immer eine große Erzählung, oder? Und die braucht auch immer noch relativ ähnliche Faktoren. Also.
Ja, genau. Ich glaube, aber die Herausforderung liegt eben darin, dass ich das hinbekomme, zu sagen, ich muss nicht allen Plattformen folgen.
Ja, das stimmt.
Das ist quasi die Schwierigkeit darin, die Geschichte zu erschaffen, weil eben ja immer ein Medienbruch vorliegt. Und da können wir jetzt nochmal Dina Fox als Beispiel nehmen, die da im zweiten Teil es eigentlich ganz schön gemacht haben. Ich konnte die zwei Fernsehfilme gucken und hatte irgendwie perfekt, ne, schöner Krimi. Wenn ich bereit war, den Medienbruch zu wagen und ins Netz zu gehen, konnte ich da nochmal ein ganz anderes Ende erleben. So, aber ne, ich war eigentlich befriedigt, wenn ich den Krimi gesehen hätte. Aber wenn ich online gegangen bin, gab es wirklich nochmal was dazu zu lernen. So.
Genau, das war ja auch eins der größten Learnings sozusagen, weil natürlich, es lief auf ZDF, der erste Dina Fox, und manche Leute dachten sich, was, jetzt ist der Film zu Ende, was ist denn jetzt los? So, ja. Wo soll ich hin? Ich habe kein Internet. Also es hat schon manche ein bisschen vor den Kopf
Aber gestoßen. Das fand ich, was Christina gesagt hat und Janis, das fand ich ganz interessant sozusagen, dass das Produkt oder die Erzählung an sich, man kann es so oder so formulieren, entweder sich auf mehrere Plattformen ausdehnt oder zerfällt in ganz viele Einzelteile, und die Kunst ist, dass du die Geschichte, dass du trotzdem noch eine Geschichte verstehst, wenn du nur eins dieser Einzelteile zu Gesicht bekommst, dass sich die Einzelteile, wenn du sie alle zusammen irgendwie konsumierst, tatsächlich aber zu einer reicheren, besseren Geschichte summieren, und dass du natürlich aufgrund dieser Fragmentierung die Möglichkeit hast, diese Teile überall zu konsumieren. Du musst nicht mehr um 8 vorm Fernseher sitzen, sondern du kannst, wie Janis sagt, im Bus sitzen, in der Straßenbahn, guckst du hier 20 Minuten, dann hast du da mal 3 Minuten für deinen Spot, dann liest du das nochmal den Text zu Ende oder schickst nochmal irgendwie ein Posting an deinen Fernsehstar, wenn du kurz Zeit hast. Also diese Geschichten sickern besser so in unsere Alltagswelt ein. Ne? Bevor wir Schluss machen, wollte ich nochmal ganz kurz fragen, was heißt denn das jetzt für journalistische, konkrete Inhalte? Also das ist ja so ein bisschen fiktional, was wir jetzt hier auch hatten. Was heißt denn, Anna, weiß ich nicht, Janis, für konkrete journalistische Projekte, ja, wie wir sie jetzt tagtäglich erleben, keine Ahnung, NSA-Untersuchungsausschuss im Bundestag. Mhm. Wie können man da quasi mit diesen neuen Videomedien Formate entwickeln? Wie können die aussehen? Habt ihr da Vorstellungen? Mhm.
Also ich glaube, das heißt erstmal ganz viel. Das heißt vor allem, dass die Politik ein bisschen was zu tun hat und sich ja auch langsam sozusagen diesem Medium in einer gewissen Weise öffnet. Aber ich meine, wir sehen einfach eine Welt, die auch in Deutschland, wenn es kein großes Problem gibt, total unverbunden ist mit der Politik. Das sind halt die da oben und ne, wir haben keine Verbindung. Also wir haben, ich glaube, durch diese Medienarten schon, oder die Politiker haben die Chance, ihre Arbeit transparenter zu machen. Und die sollten sie auch nutzen, ja. Also das ist da liegt, glaube ich, ganz viel drin. Ne? Jetzt mal von der Politikersicht, das war jetzt so, ne? Und von journalistischer Sicht natürlich auch. Also es gibt natürlich viele Journalisten, die sich dem auch verschließen, viele sozusagen ältere. Ich glaube aber auch, dass Journalismus in sich halt neu definiert werden muss. Bei UGH, YouTuber gegen Hass, bei der Kampagne wurden wir auch mal gefragt, ist es jetzt neuer YouTube-Journalismus, und irgendwie brach danach so ein Ding auf Twitter aus, was, es sind keine Journalisten, Also ehrlich gesagt, es ist mir relativ egal, welches Label wir dort ranhängen. Klar ist, dass wir über diese ganzen neuen Wege und auch mit Hilfe von Personen und persönlicher Bindung Wissen vermitteln können und Bildung vermitteln können. Und diese Chancen müssen wir auf jeden Fall nutzen.
Anna hat natürlich recht, wenn man sagt, Transmedia gerade mit Kampagne dahinter ist nicht billig, so, da muss man Geld in die Hand nehmen. Auf der anderen Seite haben wir ja kostenlose Werkzeuge, die man zumindest schon mal nutzen kann. Und genauso könnte ich mir als Journalist ja überlegen, hey, wie kann ich meine Geschichte eigentlich über mehrere Medien streuen? Also wenn ich jetzt eine große Geschichte mit mehreren Interviews habe, von mir aus fürs Fernsehen oder für online, welches Medium auch immer, kann ich ja die einzelnen Interviews, die ich dazu führe, wieso soll ich die nicht vorher schon mal auf Meerkat livestreamen, so, und dann per Twitter schon mal nach Quellen suchen und dann ist nachher die große Geschichte irgendwie auf der Webseite so. Dann funktioniert trotzdem jeder Teil für sich so. Da ist eine ganz große Chance. Da war gestern ganz zufällig der Radiokollege vom HR, Jan Eggers, irgendwie auf einer Konferenz, wo der Chefredakteur der Krautreporter war und er hat ihn einfach in der Pause spontan zum Interview gebeten und einen Meerkat-Stream angemacht so. Das ist es, glaube ich, zu sagen, hey, ich kann jetzt jederzeit überall Journalismus machen und tendenziell ein Live-Publikum dabei haben. Warum nicht nutzen? So.
Also ich finde auch, man muss sich halt einfach locker machen, ne? Und einfach probieren. Also es gibt halt diese Angst auch zum Beispiel bei Journalisten vor YouTube. Oh, YouTube ist Katzenvideos, YouTube ist Comedy, YouTube ist Make-up. Ja, fucking
die sollen
change
sich mal
it.
YouNow angucken.
Ja, die sollen sich mal YouNow angucken oder die sollen es halt, ich meine, wenn sie wirklich mal nachdenken, dann sind sie diejenigen, die das verändern können. Ja?
Gut.
Also ich würde einfach nur noch sagen, dass man einfach wirklich diese Plattformvielfalt und die Formatvielfalt wirklich für sich nutzen sollte. Also und zwar nicht bewusst, indem man sagt, okay, jetzt ist Snapchat total toll und total cool und die jungen Leute hängen da alle ab. Also machen wir jetzt irgendwas für Snapchat und versuchen das anzupassen, sondern dass man wirklich vom Inhalt auch weiterhin kommt und schaut, für welche Plattform ist das denn am besten geeignet? Wie kann ich es am besten ausspielen? Ja.
Okay, super. Wir machen die Klappe zu. Bild aus, Ton aus. Danke, dass ihr da wart. Anna Moll, Christina Maria Schollerer und Janis Kuchart.
Ja, gerne.
Danke fürs Kommen, danke für eure Zeit. Alle Informationen gibt es auf breitband.deutschlandradiokultur.de. Alle Links, alle Fotos, den Podcast und Fotos auch.
Okay.
Glaube ich.
Also Multiplattform.
Normalerweise kommen immer noch Kollegen reingerannt, die irgendwie Fotos machen. Vielleicht mache ich gleich noch eins. Okay, ich danke euch ganz herzlich. Das war das Breitband im Deutschlandradio Kultur. Mein Name ist Philipp Banse. Ich danke fürs Zuhören und wünsche allen noch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Tschüss.